Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Kann ein QR-Code wirklich unsere Kultur retten? Was bleibt von unserer Geschichte, wenn niemand sie erzählt? Und reicht Digitalisierung aus, um lebendige Erinnerung zu bewahren? Oder ist sie nur ein digitales Museum für Vergessenes? Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch digitale Landschaften, historische Orte und gelebte Erinnerungen. Wir tauchen ein in ein Projekt, das Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Kuladig RLP – Kultur, Landschaft, Digital, Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Dr. Inka Engel und heute spreche ich darüber mit Florian Weber und Professor Dr. Michael Klemm. Willkommen zu Weiterdenken. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke auch.
Eine Premiere, denn heute sitzen zwei Menschen mir gegenüber. Bisher tatsächlich immer nur eine Person zum Podcast geladen, also etwas ganz Neues auch für mich. Ich versuche euch immer ein bisschen abwechselnd dran zu nehmen, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst dazu was sagen, dann sprecht einfach rein, wie ihr möchtet. Wir starten mal, Florian, mit dir. Du bist Projektmitarbeiter und Koordinator von Kuladig RLP. Was ist das überhaupt? Was ist Kuladig?
Also man muss ja mal unterscheiden. Einmal ist Kuladig die Plattform des LVR, die seit 2002 besteht und die sich zum Ziel gesetzt hat, Kulturlandschaftsobjekte digital zu präsentieren, und zwar in so einer Art Sammlung. Und unser Landesprojekt ist benannt nach diesem Portal. Allerdings arbeiten wir wirklich da, das ist unser Hauptinstrument, könnte man sagen, aber wir sind nicht die Betreiber von Kuladig. Unser Landesprojekt gibt es seit 2019 und wir sind jetzt, unser Auftrag ist es, mit Kommunen in Rheinland-Pfalz, die ausgewählt wurden, eigene Konzepte zu erarbeiten, um eigene Objekte des kulturellen Erbes digital in Kuladig zu erfassen und dann darüber hinaus auch immer ein paar Geschichten zu erzählen. Das heißt nicht jetzt Objekte zusammenhanglos zu präsentieren, sondern irgendwie zu einer Thematik miteinander diese Objekte in Verbindung zu bringen, dass man wirklich Geschichten erzählen kann.
Okay, jetzt klingt es so ein bisschen, als wäre es quasi eine Datenbank oder eine Plattform, aber es ist ja, ich weiß es, viel mehr. Also wie entsteht denn so ein Projekt oder ein Teilprojekt von Kuladig? Michael, du bist eigentlich Professor für Medienwissenschaft. Wie kam es eigentlich dazu, dass dieses Projekt ins Leben gerufen wurde hier an der Universität? Und wie genau läuft sowas ab?
Wie so oft natürlich ein bisschen mit Zufällen und ein bisschen mit, sagen wir mal, nachvollziehbaren Zufällen. Also der Punkt ist, dass die Geografie schon früher, also die Institut für Geografie schon früher solche Sachen gemacht hatte in Seminaren, und das gab so erste Vorläufer von diesen Ideen, aber dann war in der Geografie niemand mehr da, der das hätte machen können. Und dann kam man auf die Idee, man könnte mal die Kulturwissenschaftler fragen. Das ist doch ein passendes Thema. Und ich habe diese Kombination von Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft. Von daher natürlich war es für mich total spannend zu sagen, okay, wir machen jetzt kulturelles Erbe, ist jetzt nicht mein Kerngebiet, ich bin kein Historiker, aber wir machen es natürlich dann so, dass wir alle medialen Möglichkeiten ausschöpfen, die wir heutzutage haben. Und insofern kam das dann ganz gut zusammen, und das war eigentlich Initiative von Matthias Dreier, dem Bruder von Malu Dreier, den man wahrscheinlich mehr kennt als ihn. Er hat das schon über Jahre hinweg vorgehabt, und dann kam er auf uns zu, und dann haben wir mit dem damaligen Innenminister Lewens noch eine Sitzung gehabt, und dann waren wir uns schnell einig, das machen wir jetzt so. Und aber von vornherein war die Idee, wir machen ein Modellprojekt. Das heißt, es geht uns darum, nicht nur jetzt einzelne Kommunen zu unterstützen, sondern immer auch Modelle zu entwickeln, die wir in ganz Rheinland-Pfalz verwenden können für alle Kommunen. Und das heißt, wir wollten innovativ sein. Das war so der Ansatz, den wir schon 2019 hatten. Und das Schöne am Projekt ist, dass wir eigentlich jedes Jahr mit jeder neuen Welle an Kommunen, die wir betreuen, immer wieder was Neues auch machen und lernen.
Wie stelle ich mir das jetzt ganz praktisch vor? Also ihr sucht Kommunen aus, die bewerben sich wahrscheinlich, um dabei sein zu dürfen. Und wie funktioniert es dann? Mit wem sprecht ihr? Also geht ihr in die Dörfer rein? Und was haben die Dörfer nachher? Was ist dann wirklich vor Ort auch zu sehen? Was ist digital umgesetzt? Also so, vielleicht kann der das an einem Beispiel tatsächlich mal erklären.
Ja, also es ist folgendermaßen, wir schreiben aus. Es ist in der Regel am Ende des Jahres für das kommende Jahr. Und das letzte Mal haben wir beispielsweise eine Thematik vorgegeben, Es war bis jetzt immer so, dass sich die Kommunen die Thematik selber aussuchen konnten, also das Rahmenthema, wie wir es nennen. Mhm. Und dieses Mal haben wir es wirklich auf Biografien oder biografische Ansätze gelegt. Das heißt, die Kommunen hatten dann die Zeit, sich zu bewerben bis Ende Januar. Und wir haben dann unter diesen vielen Bewerbungen, man muss wirklich sagen, es ist wirklich immer jedes Mal eine große Fülle an Bewerbungen. Und wir haben so ein bisschen diese schöne und leidige Aufgabe zugleich, dann wirklich auch gute Bewerbungen auszusuchen, andere gute, aber auch abzulehnen, einfach aus Kapazitätsgründen. Mhm. Und dann ist es so, dass wir diese Kommunen informieren, innerhalb von Informationsterminen. Und dann gehen wir in die Kommunen, machen so eine Art Begehung mit den beteiligten Studierenden und treffen dort diese kommunalen Teams. Das ist eine der Voraussetzungen, ne, für die Bewerbung ist, dass sich in den Kommunen wirklich Teams bilden und treffen uns mit denen. Und dann werden einige Objekte besucht. Es wird genauer erörtert, welches Vorgehen wir vorschlagen oder ne, gemeinsam in dem Sinne Ideen sammeln. Und dann kommt die Arbeitsphase. Das heißt, die beteiligten Studierenden gehen im Sommer in diese Kommunen und arbeiten mit den kommunalen Teams gemeinsam, erstellen beispielsweise Medien. Und die Kulalik-Beiträge werden parallel erarbeitet von den Kommunen selbst, also von den kommunalen Teams, und dann an uns gegeben. Und am Ende des Jahres, beziehungsweise, ja, man könnte sagen, erste Hälfte des Folgejahres, werden die ganzen Inhalte dann digital eingearbeitet und freigeschaltet. Und es ist natürlich schön, wenn dann wirklich in der Kommune etwas sichtbar wird. Wir haben jetzt beispielsweise in verschiedenen Kommunen schon Themenwege wurden installiert. Es wurden häufig Schilder installiert an den jeweiligen Objekten und Stationen, dass man wirklich über einen QR-Code, wie du anfangs gesagt hast, ne, direkt an die digitalen Medien herangeführt wird. Ist natürlich auch sehr wichtig, dass dann die digitalen Inhalte, von denen man häufig, wenn man im Ort ist, ja nichts weiß, dass man auf die aufmerksam gemacht wird.
Also letztlich kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, als würde die Geschichte von meinem Ort, in dem ich lebe, digitalisiert werden. Dadurch werden ja auch die Geschichten, die man ansonsten vergisst, vielleicht tatsächlich auch von Menschen erzählt, die irgendwann nicht mehr da sind. Also ja, eine ganz spannende Geschichte. Aber warum brauchen wir denn sowas?
Also wir haben ganz oft den Fall, dass wir in den Kommunen so generationale Differenzen haben. Das heißt, die Älteren kennen noch diese Geschichte. Yeah. Zum Beispiel vom Abbau von Basalt in Dattenberg am Rhein oder so. Die Jüngeren schon nicht mehr, weil das seit 50 Jahren nicht mehr abgebaut wird. Yeah. Oder so. Und da ist oft ein Anliegen dieser Generation, die meistens auch die sind, die das Wissen tragen, die auch sich engagiert haben, die Chroniken geschrieben haben oder sich sonst in historischen Vereinen engagieren. Das ist diese Generation, ja, 50, 60, 70 plus, würde ich mal sagen. Und da ist sozusagen die Idee, wir würden das auch gerne weitergeben an die jüngere Generation. Und das klappt, glaube ich, sehr gut. Also wir haben zum einen unsere Wissensträger, wie wir das gerne nennen, die vor Ort sind, die also diese Erfahrung haben, die schon lange mit diesen Themen gearbeitet haben. Wir haben zum anderen aber auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum Beispiel, deren Wissen ja prekär ist. Das ist irgendwann nicht mehr da. Und das jetzt den jüngeren Leuten wieder näher zu bringen. Und was schön ist, in unserem Projektseminar mit den Studierenden, da haben wir ja auch die jüngere Generation.
Ja.
Und wir hatten letztes Jahr in Mutterstadt zum Beispiel, wie ich finde, sehr rührende Erlebnisse, wo dann eben eine 95-Jährige erzählt von der Reichspogromnacht, wie dann eben halt jüdische Mitbürger verjagt worden sind und alles zerstört worden ist. Und das kam so lebendig rüber, weil das eine Zeitzeugin war, dass die Studierenden sehr beeindruckt waren zum Beispiel, weil sie ja eher selten mit so einer Generation sprechen. Das heißt also, wir bringen sowohl die Generationen in den Kommunen zusammen, als auch durch das Projektseminar mit Studierenden zusammen. Und das ist das Wichtigste. Dieses Wissen sollte nicht verloren gehen. Ob es das Wissen ist über Handwerkskunst oder warum die Dattenberger eben halt so sind, weil sie eben über 150 Jahre harte Arbeit geleistet haben zum großen Teil. Oder weil sie Weinbau machen oder weil sie vielleicht in irgendeinem Bezirk eines Herrschers gewesen sind und so weiter. Also alle sind irgendwie geprägt durch ihre Kulturgeschichte. Und das zu erklären und auch zu sagen, wo kommen wir eigentlich her und worauf können wir auch stolz sein und was würden wir auch weitergeben, das ist so ein bisschen der Antrieb.
Du hast jetzt beispielsweise das Gespräch mit der Zeitzeugin genannt, die über die Deportation gesprochen hat. Wird denn sowas dann auch aufgenommen und auf die Plattform gestellt oder mit welchen Formaten arbeitet ihr da?
Vielleicht kann man sagen, also wir... Normalerweise der klassische Kulalik-Beitrag war immer gewesen Text, meistens ein relativ langer Text und Foto. und ein paar Fotos vielleicht. Und das war natürlich die Herausforderung für mich als Medienwissenschaftler gewesen. Das kann es nicht sein. Das heißt, wir haben Schritt für Schritt immer mehr Medien ergänzt. Wir haben zum Beispiel dann natürlich mit Video gearbeitet. Also gerade bei den Zeitzeuginnen ist das ja eine ganz wichtige Sache, auch die mal zu erleben, zu in ihrer Art und Weise, wie sie erzählen zum Beispiel. Wir haben mit Audios gearbeitet, zum Beispiel um Kinder zu erreichen, die noch gar nicht lesen können. Mhm. Und so. Dann kam Corona, kurz nachdem wir angefangen haben. Und dann war natürlich die Frage, wie können wir so ein Projekt machen, wenn alles geschlossen ist. Da haben wir angefangen, virtuelle Räume zu bauen, virtuelle Museen zum Beispiel. Dann haben wir mit 3D-Rekonstruktionen arbeiten können, weil wir da auch gute Kontakte hatten und so weiter. Das heißt, wir haben also Schritt für Schritt mit jedem Projektjahr neue Medien hinzugenommen. Jetzt fangen wir gerade an, mit KI zum Beispiel zu arbeiten, verstärkt. Und das ist, finde ich, total spannend für mich als Medienwissenschaftler, dass wir immer wieder neue Dinge entdecken und selber oft noch nicht wissen, wie wir es machen können und gestalten können. Und der heutige Beitrag, den wir leisten, der hat mit der Plattform gar nicht mehr viel zu tun. Also gerade Florian macht jetzt sehr viel mit so welchen WordPress-Seiten. Das sind multimediale Storytellings, könnte man das nennen. Das heißt, die Geschichte wird so erzählt auf einer Seite, die man runterscrollt und hier geht ein Video an und da ein Audio und hier ist was. Und dann gibt es noch den Link auf den eigentlichen Kulladik-Beitrag und zurück sozusagen. Aber wir haben ganz andere Arten von Medien gestaltet mittlerweile.
Aber muss denn Erinnerung unbedingt digital sein?
Ich glaube, nicht unbedingt, ne? Aber es ist natürlich sehr hilfreich. Also gerade dieses authentische Wissen, was vermittelt wird, wir hatten gerade angesprochen, ne, von Zeitzeuginnen, die wirklich noch miterlebt haben, wie die Reichspogromnacht stattgefunden hat, die wirklich authentisch schildern. Und man merkt das einfach, wenn jemand da ganz bewegt eine Erinnerung darstellt, dann berührt einen das, also so geht es zumindest mir. Ne? Also mich berührt das sehr und das transportiert halt nochmal eine andere Art von Wissen, als dass man jetzt beispielsweise einen Museumsführer oder eine Museumsführerin zu Wort kommen lassen würde, die einfach das theoretische Wissen wiedergibt. Ne?
Hast du denn auch so eine Geschichte oder ein Objekt, was dich besonders berührt hat?
Also ich habe auch schon drüber nachgedacht. Es gibt eigentlich sehr viele Teilprojekte, die ich wirklich toll fand. Das hängt auch häufig damit zusammen, natürlich mit den ganzen Rahmenbedingungen, ne? Einmal Thema, aber auch mit der Kommune. Gerade das kommunale Team ist da sehr wichtig. Aber berührt hat mich beispielsweise in der Tat Hottenbach, einfach weil sehr viele Menschen in der Ortsgemeinde mit an diesen ganzen Prozessen von Begehung bis Freischaltung und Eröffnung des Weges dann daran teilgenommen haben. Aber auch beeindruckend beispielsweise für mich die Burg Lichtenberg, das größte Objekt, einfach was wir bislang hatten, ne? Die größte Burg der Pfalz und eine der größten Deutschlands, weil es da einfach diese multimedialen Möglichkeiten, wie man diese Burg abbilden kann, waren sehr, sehr groß und deswegen war es einfach ein großer Spaß, da zu arbeiten. Also demnach, ja.
Okay.
Ergänzend, Hottenbach, da ging es ja um die jüdische Landbevölkerung. Also das war, fand ich auch sehr, deswegen sehr spannend, weil dann wirklich man wissen wollte als Projektteam, also als lokales Projektteam, wie waren die integriert? Und man hat das selber nicht so genau gewusst. Man wusste, ungefähr 20-25% der Bevölkerung war vor ungefähr 100 Jahren noch jüdischen Glaubens gewesen. Aber waren die integriert oder nicht? Die Synagoge zum Beispiel, die wurde schon vor der Reichspogromnacht umgewandelt in ein Wohnhaus. Also dann haben die angefangen zu recherchieren. Sie haben das Dorf Gaststättenkassenbuch zum Beispiel geguckt, wie oft haben die da anschreiben lassen und waren die. Und das fand ich ganz spannend, dass wir sie begleiten konnten, wie die selber geforscht haben und am Ende auch einiges herausgefunden haben über diese Art von Integration. Und das ist Herzblut. Und das ist, was mir immer wichtig ist. Diese kommunalen Teams haben unfassbar viel Interesse an ihrer Geschichte und die engagieren sich ehrenamtlich seit vielen Jahren. Und sowas finde ich einfach eine tolle Sache.
Das ist jetzt gerade total interessant. Also ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo Hottenbach ist oder was es ist. Okay. Ich schätze, es ist jetzt auch nicht allzu groß, sonst wäre es mir vielleicht schon mal irgendwo auf dem Verkehrsschild zumindest begegnet. Aber du nanntest es gerade, Michael, es sind die kommunalen Teams, es ist das Herzblut, was drinsteckt. Also ihr arbeitet mit BürgerInnen ganz eng zusammen, die forschen auch selbst. Wie stelle ich mir das vor? Also ist das dann wirklich so eine Art Win-Win? Arbeiten die mit den Studenten ganz eng zusammen? Ist das auch ein Schwerpunkt tatsächlich halt eben von Kuladik und euren Projekten, die dann da drin stecken?
Ja, also es ist halt Wir haben ja mittlerweile diese gute Lage, dass wir viel mehr Bewerbungen haben, als wir betreuen können. Mhm. Das heißt, wir können schon bei der Bewerbung sehr viel Wert darauf legen, sind diese Teams gut aufgestellt.
Ja.
Und wir sind ja auch Wissenschaftler, deswegen müssen wir auch eine gewisse wissenschaftliche Qualität haben, eine gewisse Sicherung des Wissens und so. Also es muss auch gar kein Hörensagenwissen sein. Das heißt, diese Teams sind oft in Vereinen schon organisiert, schon seit vielen Jahren aktiv. Oder sind vielleicht sogar Historiker oder was auch immer von Beruf oder Lehrer und also viel aus diesen Berufen, die sich eben auch mit Vermittlung von Wissen beschäftigen. Und das ist schon mal eine gute Grundlage. Und was das Wissen ist in den Kommunen, was fehlt manchmal, ist das Wissen über die Art und Weise der Vermittlung. Mhm. Ja, wie man das auch gerade in der heutigen Zeit digital und für jüngere Leute aufbereiten kann. Und das ist halt der Punkt, wo wir ansetzen. Aber wir wollen jetzt nicht in die Kommunen gehen und deren Geschichte erzählen. Das wissen die selbst. Sondern wir wollen deren Geschichte mit ihnen zusammen so erzählen, dass das eben für Einheimische zunächst einmal ansprechend ist, weil die diese Geschichte oft selber nicht kennen. Die laufen an irgendeinem Turm vorbei jeden Tag und wissen gar nicht, was das für eine Geschichte ist. Und natürlich zweitens auch für von Auswärtige, also wenn es auch um Tourismus und sowas geht und all diese Dinge. Also da kommt einiges zusammen, sind sehr viele Aspekte, die wir unterstützen wollen. Aber es ist immer die Grundlage, dass wir diese Menschen haben, die das Wissen über die Objekte und die Geschichten haben.
Also wir sind in der, in Anführungsstrichen, glücklichen Phase, dass wir noch Menschen haben, die beispielsweise über das, was vor 80 Jahren beispielsweise passiert ist, berichten können. Jetzt kann man sich vorstellen, hätten wir das Ganze schon mal vor 500 Jahren gemacht, wer weiß, was ein Tisch uns alles erzählen könnte oder irgendwelche Mauern. Das heißt, wir haben dieses Wissen, was ungefähr auf 80 Jahre zurückblickt, würde ich mal schätzen. Du sagtest aber so ein bisschen die Kompetenz, das dann halt eben umzusetzen, digital umzusetzen. Es sind ja BürgerInnen, die dann halt eben daran arbeiten. Versucht ihr da auch so ein bisschen Medienkompetenz zu vermitteln?
Das ist jetzt ein neuer Punkt, den wir mit im Programm haben. Also, dass wir wirklich den Kulerdijk RLP Campus aufbauen möchten. Mhm. Denn natürlich, wir können immer nur eine begrenzte Anzahl von Kommunen fördern. Und auch da ist die Medienkompetenz eher Sache der Studierenden, die dann in die Kommunen kommen. Wir wollen jetzt wirklich aber auch die Leute ertüchtigen, die jetzt vielleicht nicht Modellkommune sind, und auch Privatpersonen und Vereine, also unabhängig jetzt vom kommunalen Background. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, vor, ab dieser Zeit, also ab diesem Jahr wirklich einen digitalen Campus, teilweise auch örtlichen Campus. Da sind wir in der Konzeptionsphase. Es wird wahrscheinlich in Teilen auch in Webinaren stattfinden, dass man zu bestimmten Themen und Fragestellungen, sei es QR-Codes, sei es Arbeiten mit KI, sei es Audioerstellung, dass man solche Themen abarbeitet und dann aber auch in gewissen Regionen dann Vor-Ort-Termine unternimmt, um da gesammelt dann die Leute einzuladen und dann wirklich Medien, Praxis und Kompetenz zu vermitteln.
In Kooperation mit den Medienzentren im Land, wo man eben auch dann zum Beispiel das Equipment ausleihen kann. Mhm. Und dann kann ich, muss man eine Kamera mehr ausleihen oder andere Dinge. Also das ist schon die Idee. Wir haben in Rheinland-Pfalz über 2000 Kommunen. Das ist eines der sozusagen reichsten Länder überhaupt, Bundesländer an kommunaler Struktur. Und wir wollen versuchen, eben halt wirklich in das ganze Land hineinzuwirken. Das ist die Idee.
Also ihr vermittelt ein Stück weit jetzt neu, relativ neu, auch Digitalkompetenzen. Es ist auf jeden Fall ja eine Aufarbeitung von Erinnerungskultur in einem digitalen Format. Wie hängt das mit politischer Bildung zusammen?
Also ich glaube schon, dass das ein großes Potenzial hat, auch für sowas wie Demokratieförderung zum Beispiel. Also sind ja viele Geschichten, die da letztlich zu tun haben mit Partizipation oder mit auch vielleicht dem Unterdrücken davon, mit irgendwelchen schwierigen Zeiten. Und wenn man versucht, so ein bisschen aus der Geschichte heraus Dinge herauszuarbeiten, die für heute auch noch ihre Relevanz haben, wenn man also Dinge eben nicht vergisst, die vielleicht heute helfen könnten als Orientierungswissen, dann ist das schon eine ganz, ganz wichtige Leistung, auch in diesem Bereich von Demokratisierung. Das Wachhalten oder das Sensibilisieren. Ich mache es ja ständig, ich mache es jeden Tag mit meinen Studierenden immer wieder. Ich mache Mediengeschichte und andere Sachen. Es geht immer wieder darum, aus alten Sachen heraus Neues zu entwickeln oder Orientierungswissen für heute bereitzustellen.
Jetzt habt ihr aber, soweit ich weiß, auch bei Kulerdijk immer so einen aktuellen Bezug mit drin. Beispielsweise Ich erinnere mich so ganz dunkel, es gab damals bei der Katastrophe an der A, bei der Flutkatastrophe, die Idee, auch was umzusetzen. Ich glaube, jetzt gibt es Bestrebungen in Richtung Bundesgartenschau 2029. Also wo seid ihr gerade aktuell so thematisch auch dran?
Das ist dann ein drittes Feld in der Tat. Also wir haben einmal die Modellkommunen, dann den Kulerdijk-RLP-Campus und das dritte Feld, das wir jetzt bespielen ab diesem Jahr, ist das Buga-Gebiet, mhm. ne? Also Welterbe Oberes Mittelrheintal. Und da gibt es natürlich schon einige Kulerdijk-Beiträge im System, die jetzt in dieser Region verortet werden können. Aber wir wollen das Ganze halt nochmal im Hinblick auf die Buga, ja, erstmal vom Bestand her natürlich sichten und gucken, wie ist dieser Bestand, wie aktuell sind die Daten, wie nutzerfreundlich sind diese Daten, dass man auch wirklich Lücken schließen kann, thematische Lücken, dass man aber auch mit dem Vorhandenen arbeitet und sagt, jetzt haben wir verschiedene Objekte, die aber sich einem gewissen Thema unterordnen lassen und auf diese Art und Weise auch Querverbindungen von Ortsgemeinde zu Ortsgemeinde oder Stadt, dass man in dem Sinne nicht nur an einem Ort bleibt, sondern wirklich sagt, ich werde jetzt eine Themenroute folgen, beispielsweise sei es auf der Spur eines bestimmten Künstlers, ja, oder ich besuche True-Crimes-Orte, die dann wirklich irgendwie mich durch das Welterbegebiet führen. Und auf diese Art und Weise gilt es jetzt wirklich verschiedene Objekte zu verknüpfen, multimedial teilweise auch nochmal anzureichern und natürlich auch so ein Gesamtkonzept einfach zu arbeiten. Denn Ziel ist es schon, dass man irgendwie eine Plattform hat, wo man dann wirklich einen Überblick hat und dann nicht nur die Kulerdijk-Objekte, sondern auch andere Themenrouten, andere Action-Bound-Routen oder wie auch immer. Also so einen gewissen Überblick bekommt über das gesamte digitale Angebot.
Also Action-Bound, das erinnert mich so ein bisschen, da gibt es ja auch so ganz viele Schnitzeljagden und sowas. Also das klingt ja hochinteressant, gerade auch einfach für jedermann, denke ich. Ist das denn alles kostenfrei nutzbar? Also kann ich darauf einfach zugreifen?
Also wir haben ja zusammen mit dem damaligen IWM, mittlerweile ist das IZL, mit Peter Ferdinand hier an der Uni, haben wir ja da auch schon das Edu-Venture gemacht, das Mittelrhein-Edu-Venture. Wo es um die Geschichte von dem Rheinübergang von General Blücher geht. Das haben wir ja mit so zwei Routen in Kaup und in Weisel jetzt erzählt. Das kann man schon nutzen zum Beispiel. Wir übernehmen da in dem Falle die Kosten von Action Bound und die Bürgerinnen und Bürger können das kostenlos nutzen. Das ist ja generell so. Auch Kulerdijk ist eine Plattform, die wird mitfinanziert vom Land Rheinland-Pfalz über eine Lizenzgebühr. Für die Bürgerinnen und Bürger ist das alles kostenlos. Mhm. Und wenn wir jetzt in die Kommunen gehen, da sage ich immer ganz gern, wir sind nicht das Projekt mit dem großen Geldkoffer, wir sind aber das Projekt mit den vielen Ideen und dem Engagement. Und am Ende aber, es kommt immer sehr viel heraus, was alles da natürlich dauerhaft kostenlos verfügbar ist, sowohl für die Kommunen selber, aber auch für alle rheinland-pfälzischen Bürger, für alle Touristen. Mhm. Und das ist schon eine wichtige Sache. Also es geht wirklich darum, das Wissen zu verbreiten, ohne irgendwelche Barrieren.
Also Actionbound ist tatsächlich eine App, die man sich runterladen kann, ne? Wo man dann halt eben auch auf eure, ich sag mal, Routen, Schnitzeljagden oder wie auch immer zugreifen kann. Die Homepage werden wir auf jeden Fall in die Beschreibung mit einfließen lassen und aufzeigen, damit man sich das jetzt nicht notieren muss. Ich hätte noch so eine Frage, ein bisschen zum Schluss. Also ihr habt schon relativ viel erfasst in Rheinland-Pfalz. Sagt ihr, irgendwann ist so ein Endpunkt erreicht oder so ganz utopisch gedacht? Wo seht ihr euch da irgendwie, was Kulerdijk angeht, in 30, 40 oder auch 100 Jahren? Was wäre so der Wunsch? Dürft ihr auch beide gerne drauf antworten.
Ich glaube, insgesamt, wenn man das technisch betrachtet, geht es dahin, dass man am Ende nicht mehr wirklich einzelne Portale aufruft. Ja, die Nutzerinnen und Nutzer, die werden KIs befragen. Und ich glaube eher, dass diese Datenbanken, wie Kulerdijk am Ende auch eine ist, ja, dass die dafür da sind, um wirklich verifizierte und gute Informationen bereitzustellen, gerade in diesen Zeiten, wo man auch sehr viel Unfug im Netz an Informationen bekommt. Und dass man wirklich dann, wenn man eine gewisse KI fragt, dann Informationen zu einem Ort, zu einem Objekt bekommt und dass das auch ja dazu beiträgt, wirklich die Menschen zu versorgen, aber auf Fragestellungen und diese ganzen Medien im Endeffekt auch. Das ist so ähnlich wie so einem Baukastenprinzip, dass man bestimmte Sachen abfragt und dann bekommt. Und ich glaube, also wenn man jetzt hier das Landesprojekt, das hat natürlich eine zeitliche Begrenzung. Kulerdijk an sich ist als Plattform eher nicht begrenzt. Also es gibt bis 2025, also noch 25 Jahre, eine Bestandsgarantie vom LVR. Und ich bin aber ziemlich überzeugt, dass das auch darüber hinaus noch weiter betrieben wird. Dafür fühlt sich das einfach zu gut. Dafür haben die auch einen zu großen Wert, diese Informationen. Und aber wie gesagt, ich glaube, die technische Nutzung läuft dann eher über andere Plattformen.
Der LVR ist was?
Ist der Landschaftsverband Rheinland. LVR in Köln, also für Nordrhein-Westfalen zuständig. Es gibt ja in Nordrhein-Westfalen zwei Landschaftsverbände. Einmal den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL, und den LVR. Und die haben sich das Bundesland aufgeteilt und hatten früher die Aufgaben, ja, beispielsweise auch den Straßenverkehr, das Straßenbauamt und so weiter unter sich, haben heute immer noch sehr viele Institutionen von öffentlichen Krankenhäusern. Das Landeskrankenhaus in Bonn beispielsweise ist auch ein LVR-Träger. Okay. Und also die haben ganz viele verschiedene Bereiche. Es gibt den Bereich Kultur, in der Tat einen der kleineren Bereiche vom LVR, aber trotzdem, es gibt das Landesmuseum, das Denkmalamt und so weiter, es fällt alles darunter.
Mhm. Okay, also unser digitales Wissen und auch der Fortgang eigentlich des Sammelns ist mal bis 2055 auf jeden Fall gesichert. Michael, wie siehst du das ganz utopisch betrachtet und auch wo ist da die Rolle der Universität vielleicht in 20, 30 Jahren zu sehen?
Vielleicht zunächst einmal, wenn wir jetzt die 4 Jahre noch machen, die wir vorhaben mit Bundesgartenschau, dann haben wir schon 10 Jahre Projekt. Das finde ich erstmal Wahnsinn. Bemerkenswert. Mhm. Für so ein Projekt, das wir 10 Jahre und mit der fast identischen Besetzung, also Florian kam ein halbes Jahr nach Beginn. Das ist schon toll. Und an sich, glaube ich, müsste es kein Ende geben, aus meiner Sicht. Also wir werden immer noch Themen und Kommunen genug haben. Also bis wir alle 2000 Kommunen durch hätten, das würde dauern. Aus meiner Sicht ist es immer, wir wollen jedes Jahr was Neues machen. Jedes Jahr wieder ein bisschen weiterkommen. Und wenn ich das Gefühl hätte, wir wiederholen uns zu sehr, dann würde irgendwann wahrscheinlich auch dann die Faszination daran weggehen. Und was wir ja eigentlich wollen, ist, mit dem Campus uns ein bisschen vielleicht auch sozusagen selber nicht mehr notwendig zu machen, indem wir das Wissen vermitteln, dass die Kommunen das selber können, weil wir können nicht alle Kommunen versorgen. Mhm. Und wir bauen darauf, dass man eben dann sieht, oh, die Nachbarkommune war Modellkommune, die haben was Tolles gemacht, das hätten wir auch gerne. Und es ist nur so eine Art von Domino-Effekt erzielt. Und dann wäre aus meiner Sicht das Wichtigste, dass dieses Projekt auch ohne uns weiterginge. Einfach das Land Rheinland-Pfalz stellt diesen Zugang zur Plattform Kuladig bereit. Das dauerhaft, da gibt es auch eine Stelle mittlerweile für, die sich darum kümmert den ganzen Tag. Das heißt, die Infrastruktur ist geschaffen. Und was wir eigentlich brauchen, ist, dass in den Kommunen jetzt viele Leute aufstehen und sagen, ich mache da jetzt selber auch mit. Und wir helfen denen, das selber zu können. Aber so eine Art von Flächenbrand sozusagen des kulturellen Erbes, das wäre eigentlich das Ziel.
Ein Flächenbrand des kulturellen Erbes. Das war tatsächlich ein schöner Schlussgedanke. Letztlich eine partizipative Forschung von BürgerInnen, die selbst dazu ermächtigt werden, weiter zu forschen. Ja. Und die Universität hat den Anstoß gegeben. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart. Florian Weber und Professor Dr. Michael Klemm. Einen sehr spannenden Einblick habt ihr uns gegeben in das Projekt Kuladig, das letztlich die Vergangenheit bewahrt, das Erinnern, aber auch die Gegenwart aktiviert und die Zukunft mitgestaltet. Bleibt neugierig, bleibt verbunden und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Danke auch.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke. Überall da, wo es Podcasts gibt.